Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber heute bekommen wir heute wieder jede Menge. Heute ist es endlich soweit. Wir haben ja letzte Woche schon jede Menge Antworten bekommen zum Thema
Sekten. Thema Sekten.
Von Anke Richter, Autorin aus, wo kommt sie nochmal her? Also ich meine, sie kommt ursprünglich, glaube ich, aus Nordrhein-Westfalen, kann man sagen.
Genau, aber jetzt sie lebt in Neuseeland.
In Neuseeland. Ja, ist ja
auch. Wir haben mit ihr über das Buch Cult Trip gesprochen. Unserer 82. Episode von Viele Wege führen nach Rom.
Genau, und das, dieses wunderbare Gespräch, das geht jetzt also wirklich nahtlos weiter, kann man sagen. Und
nahtlos weiter, genau, wir können eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Also zu Anke Richter, nur ganz kurz, wer jetzt aus irgendeinem Grund diese Folge als erstes hört und nicht die erste. Sie ist eine Journalistin, sie lebt mit ihrer Familie in Neuseeland, hat ganz viel geschrieben für Zeitspiegel, FAZ, TAZ und ganz viele andere Zeitschriften und Zeitungen, hat mehrere Bücher geschrieben. Und unter anderem eben auch jetzt gerade das Buch Cult Trip, bisher leider nur auf Englisch raus, bei HarperCollins, über Sekten. Und darüber haben wir ja letztes Mal schon lange mit ihr geredet und genau das Gleiche tun wir heute auch. Deswegen, here we go. Ich glaube, ein großes Problem für viele Menschen ist ja A, zu verstehen, warum Menschen überhaupt in Sekten reingeraten und B, warum sie dann nicht eher rausgehen. Ja. Denn es ist ja in der Regel nicht so, dass man als Mitglied einer Sekte von einem auf den anderen Tag feststellt, wo bin ich denn hier gelandet, sondern das ist ja ein schleichender Prozess, der, sag ich mal, immer mehr Fahrt aufnimmt ab einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, wer war das? Janja Lalic oder Alexander Steen hat ja sowas gesagt wie, das ist das Regal, was irgendwann bricht. Mhm. Man füllt das Regal auf mit allen möglichen Zweifeln und irgendwann kracht es dann zusammen und dann wacht man auf, in Anführungszeichen.
Ja, und ich meine, dieses Aufwachen kann auch traumatisch sein. Das kann,
es ist auf jeden Fall traumatisch.
Psychische Zusammenbrüche gehabt und so. Ich meine, da stürzt ja nicht nur eine Welt zusammen, die man sich gebaut hat. Das geht zutiefst ans Eingemachte, in die Psyche. Da spricht man auch von Spiritual Abuse, ja. Es ist ja nicht nur.
Ist das nicht dann so, dass das, ich meine, wenn man sich einer, das hat ja auch was mit der Gruppe zu tun, ne? Ich meine, so eine Gruppe, so eine Sekte, das ist ja auch Familienersatz. Und wenn man da halt Zuspruch kriegt und man fühlt sich verstanden, das ist ja, was man vielleicht in seiner eigenen Familie fühlt, man sich nicht verstanden. Und da verstehe mich jetzt alle. Und plötzlich wird diese Gruppe von außen angegriffen. Sei es jetzt durch Medien oder tatsächlich durch Polizei oder die Regierung oder was auch immer, dann ist man ja, also wenn man dann praktisch gesagt kriegt, pass mal auf, dein ganzes Weltbild, an was du geglaubt hast oder an was du glaubst, ist alles Bullshit. Das ist ja,
genau.
Also den Boden unter den Füßen weggezogen zu kriegen. Also da wehrt sich ja jeder gegen. Ne? Und das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht so weit gucken. Das ist ja, ich meine, warum hauen sich Fans von Fußballvereinen auf für Oma? Ja. Ne? Ich meine, warum
die identifizieren
so?
Sich auch leidenschaftlich mit ihrer Gruppe, mit ihrem Team.
Ja, natürlich. Ne? Oder ich erkenne das sogar bei mir selber. Ich meine, als Fan von irgendjemandem. Ja. Ne, zum Beispiel, ich bin ein großer Bruce Lee-Fan. So, und vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da kam plötzlich raus, dass Bruce Lee, der für mich immer ein großes Idol war, der Grund, warum ich nie angefangen habe mit dem Rauchen und sowas alles, ne, und dass der aber gekokst hat. Zum Beispiel. Ach. Weil da war ein Schauspieler, der auch in einem seiner Filme mitspielt und der hat den immer heimlich. Hat er den versorgt irgendwie? Ja. Und da kam jetzt, und die Tochter von diesem Schauspieler, die hat die Briefe praktisch an die Presse weitergegeben.
Also schockt mich jetzt nicht so, aber dich hat's geschockt.
Mich hat's, okay. Naja, sagen wir mal so, ja, ich hatte.
Für mich gehört
das
irgendwie, fahre ich dazu, wenn man in Hollywood irgendwie.
Ich hatte, berühmt ist ja, dann. Ja, ja, so habe ich mir das dann auch erklärt und ich habe gedacht, meine Güte, der Mann war jung, der war 30 Jahre alt, wurde gerade zu einem Superstar. Das hat mich dann hinterher auch nicht mehr geschockt, aber es hat so einen merkwürdigen Geschmack hinterlassen und ich merkte dann auch, ich habe dann sofort den Kollegen Schlautmann angerufen, der auch ein großer Bruce Lee-Fan ist, und wir kamen beide so in so einer, wo wir uns das dann so schön geredet haben. Und das ist ja nur ein winziges Beispiel.
Genau.
Ja,
aber so ein gutes Beispiel.
Ich sehe das jetzt auch, ich bin gerade kontaktiert worden vor ein paar Wochen auch von einer Frau, die anscheinend ihr halbes, ganzes Leben lang in der Sannyasin-Bewegung war und erst seit letztem Jahr, ich meine, das ist jetzt wirklich spät, ja, erst seit letztem Jahr da so eine Kehrtwende gemacht hat, auch weil halt noch mehr Enthüllungen auch rausgekommen sind über Osho oder Bhagwan oder Rajneesh, über den sexuellen Missbrauch da und solche Sachen. Und da denke ich auch, also ich meine, wie lange auch Leute erstmal was festhalten, aber manchmal gibt es dann schon einen Punkt, wo dann doch mal irgendwas was landet und sie sich freischwimmen. Ich bewundere das immer total, finde das immer sehr, sehr mutig und faszinierend, vor allem, wenn sie dann auch darüber reden können vielleicht noch oder anderen helfen wollen. Ja, aber guck mal, es kommt ja auch noch dazu, dass du nicht nur da dein Idol, wie es bei dir, ne, dein Idol hinterfragen musst oder so ein Bild von dem kippt, sondern es ist ja oft dein ganzes Leben und nicht nur an das, was du geglaubt hast, sondern auch rein praktisch und finanziell. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt gerade in Neuseeland zwei Frauen zuletzt interviewt von einer Magazingeschichte, die da rauskommt. Die waren beide in Sri Chinmoy. Das ist eine Meditationssekte. Der Guru lebt nicht mehr, aber war wohl auch sexuell übergriffig. Ja. Und ich meine, die sind gar nicht mal so auf dem Radar als so Hardcore. Ja. Also mir
früher hängen immer überall Poster rum.
Free Meditation ja, ist immer, genau, war es auch mal in Neuseeland. Und die haben ein vegetarisches Restaurant in Christchurch. Da habe ich sogar öfter früher mal gegessen und dachte mir, naja, ein bisschen, vielleicht so ein bisschen kalt hier, die sind alle so in einer Gruppe, aber es ist schon okay, ja, ich würde da heute nicht mehr hingehen, denn diese zwei Frauen auch, also die haben auch in den ganzen Jahren, die sind da als 16- und 17-Jährige da rein, die haben natürlich auch nie einen Beruf gelernt, ja, die hatten überhaupt kein Geld, die haben fast umsonst ihr ganzes Leben lang gearbeitet und als sie rauskamen, waren sie nicht nur psychisch zerrüttet, sondern die konnten nichts, sie hatten nichts, die wussten nicht mehr, welche Klamotten sich kaufen sollen, nicht nur, weil sie kein Geld hatten, sondern weil sie auch nicht mehr wussten, was man trägt, ja. Also das kommt noch so dazu, dass du von so einem anderen Planeten dann oft auch kommst, wenn du aus so einer, und wir reden jetzt nicht von Gloria, sondern von einer Gruppe wie Sri Chinmoy, die noch so scheinbar irgendwie vielleicht harmlos wirkt, ja. Wir reden nicht mal mehr von Scientology oder so, ja, wo Leuten wirklich so ganz eindeutige schlimme Dinge auch passiert sind, ne?
Ja, ich finde sehr gut, dass du das nochmal erwähnst, weil wir haben ja schon jetzt recht viel über auch sexuellen Missbrauch gesprochen, der scheinbar fast immer auftaucht, wenn Skandale um irgendwelche Gruppen da sind, ist das immer Teil davon, habe ich fast das Gefühl. Man hört sehr selten davon, dass es, ich sag mal, nur um finanzielle Ausbeutung oder sonst was. Also irgendwo dieser sexuelle Missbrauchsaspekt spielt irgendeine Rolle immer. Aber du hast ja gerade auch ganz kurz das Spiritual Abuse angeteased so ein bisschen und hast jetzt gerade auch erzählt, es gibt ja so viele andere Varianten, wo man Schaden bekommt jetzt aus einer Sekte. Und da vielleicht kannst du, also du hast jetzt einmal das Materielle, das, was du gerade mit den beiden Frauen erzählt, ist ein super Beispiel. Aber vielleicht sag doch noch mal ein bisschen was zu Spiritual Abuse. Was verstehst du darunter?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben kann, weil ich selber kein wirklich religiöser Mensch bin und von daher vielleicht, dass mir so ein bisschen so der Reference Point auch fehlt, wie sich das anfühlt. Oder wie wichtig natürlich auch Menschen eine Glaubensrichtung, ein Glaube sein kann. Und wenn das dann zerstört wird oder missbraucht worden ist und man sozusagen aufs falsche Gleis geführt wurde, das, ich kenne mich da nicht mit, ehrlich gesagt, nicht gut genug aus, um da jetzt was richtig Schlaues so zu sagen. Aber was mir natürlich viel geläufiger ist, ist die ganze, so wie aus einem Gefängnis auch zu kommen, der emotionale Abuse, ja, oder der, einfach die psychischen Folgen, und die Psyche ist ja auch, ich meine, Spiritualität, ist das jetzt auch Psyche? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wir sind ein bisschen in so einem schwammigen Bereich jetzt, wenn wir über was reden wir hier, ne? Was ist jetzt, wo geht es jetzt hier um die Seele oder wo geht es um die Psyche oder wo geht es um Trauma oder wo geht es sogar um ganz einfach sogar körperliche Dinge, ja, von Menschen, die da Kindheit an nie einen Zahnarzt gesehen haben, ja, die rund um die Uhr geschuftet haben oder die halt 15 Kinder zur Welt gebracht haben und als Frau vielleicht nicht mehr aufs Klo gehen können, weil ihr Becken so kaputt ist oder so. Also ich meine, auch das macht ja was mit allem, ja.
Ich glaube, emotionale und spiritueller Missbrauch ist, glaube ich, auch in all diesen Gruppen immer ganz stark drin. Und zwar einfach, weil, also es geht ja sehr viel darum, dir zum Beispiel, gerade in religiösen und spirituellen Gruppen, geht es ja sehr viel um die Tatsache, dass du nicht gut genug bist. Du bist nicht perfekt. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das gibt es auch in Psychogruppen natürlich auch. Und das kann ja sogar absurderweise auch wieder in der Traumatherapie, kann das ja auch sogar als, also weaponized werden. Ne? Du kannst ja auch sagen, ja, wir müssen noch mehr an deinem Trauma arbeiten. Da ist noch immer noch was und so. Ne? Also dieses, es hört nie auf. Und dadurch bist du ja die ganze Zeit schon schuldig. Also ne, man und der Guru und das System reden dir auf jeden Fall diese Schuld ein. Und das kann von der Erbsünde bis hin eben zu, du hast noch Trauma abzuarbeiten, alles Mögliche dazwischen sein. Und ich glaube, dieses Gefühl zu haben, immer nicht genug zu sein, nicht gut zu sein, immer schadhaft zu sein, schuld zu sein, selber schuld zu sein, was wir vorhin auch schon mal hatten, das ist extrem missbräuchlich, wenn das auf eine lange Zeit läuft, weil da kennen wir ja inzwischen auch aus der Traumatherapie, das Komplex PTSD ist ja da. Dann, wenn du lange so einer Gefahr ausgesetzt wirst. Ja. Und sei es nur in Anführungszeichen so einer psychischen Gefahr. Also ich glaube, und wenn es dann sogar noch spirituell aufgeblasen ist, im Sinne von, ja, wenn du das nicht richtig machst, dann kommst du halt in die Hölle oder du wirst verdammt oder du stirbst dann beim Hamageddon oder was auch immer. Ne?
Ja, danke. Ich glaube, du kommst der Sache jetzt ein bisschen näher. Genau, dass da halt auch Zerrbilder der Wirklichkeit entstanden sind. Ich weiß das nur auch von den Leuten, die aus Gloryvale rausgekommen sind, ja, die wirklich gedacht haben, da draußen ist die Hölle. Ja, und jeder ist vom Teufel. Und wenn sie jetzt irgendjemand um Geld bitten müssen oder dass sie sich, also allein diese Vorstellung der Welt wieder loszuwerden, die einem da eingepflanzt worden sind, das ist auf jeden Fall spiritueller Missbrauch, oder? Und natürlich auch die wahnsinnige Scham, die Leute spüren, die Scham, dass sie so betrogen worden sind, dass sie das, was sie plötzlich so ganz klar sehen können, als Betrug und als Bullshit und als Manipulation, dass sie so lange dafür krumm gemacht haben, dass sie es geglaubt haben und dass sie auch noch andere mit da reingeholt haben, das kommt ja auch noch oft mit dazu, dass sie propagiert haben und rekrutiert haben, ja. Und ist das jetzt spiritueller Missbrauch, ist das jetzt das emotionale Spätfolgen, aber es ist ein Riesenpaket, was Leute da mit sich tragen, was oft, glaube ich, auch nicht wirklich erkannt wird in der ganzen Komplexität, also das eigentliche Trauma, aber auch diese zutiefst wirklich ans Eingemachte gehenden Gefühle, Schamgefühle und halt, dass du auch gerade beschrieben hast, ne? Dass man, ich glaube, man kann vielleicht auch niemandem mehr trauen. Ich meine, wie schafft man es überhaupt wieder Vertrauen aufzubauen? Ja? Wenn man sich mal eine Sache so verschrieben hat, auch einem Menschen, zum Beispiel einer Führungsfigur, einer Gruppe, einer Ideologie, das ist ja wie, ja, auch genau, Frauen, auch die aus einer Beziehungen kommen, wo sie schwerst geschlagen worden sind, entweder werden sie oft dann leider auch mal schnell wieder Opfer von genau sowas, wo sie denken, aber diesmal ist es besser, diesmal ist der Charme echt und der meint es wirklich ehrlich, wenn er mir jeden Tag den Blumenstrauß bringt oder sie sind halt oft auch so geschädigt und misstrauisch, dass sie gar nicht mehr beziehungsfähig sind. Das kann nämlich auch der Fall sein.
Aber ich meine, das haben wir doch alle, auch in unserem Freundeskreis, wir haben doch alle irgendjemanden, wo man sich fragt, wie ist das möglich, dass der jedes Mal immer an diese Psychofrauen drankommt? Wie ist das möglich?
Gibt es ja auch.
Über einen Verwandten von mir. Ja, wie ist das möglich? Das muss ja irgendwas sein, was das antriggert oder es gibt natürlich auch das Beispiel, wie ist das möglich, dass diese intelligente junge Frau mit schlafwandlerischer Sicherheit sich immer die falschen Typen sucht? Wie ist das möglich? Ja, und das sind ja diese Muster, die natürlich durch Traumata geprägt sind, durch unsere Kindheit geprägt sind und sowas alles. Und irgendwo ist dann da immer der ich meine, ich kenne das selber noch, als ich Teenager war, diese wie oft haben sich Mädchen bei mir ausgeheult, weil sie scheiß Freunde hatten? Friendzone. Und man denkt sich immer,
alle guten Männer, die ich kenne, waren damals in der Friendzone.
Es ist so.
Aber das ist klar, ich weiß noch, was du meinst. Wir brauchen jetzt, glaube ich, hier nicht so rum zu orakeln, wie das vielleicht irgendwelche Leute aus dem New Age-Bereich machen, wenn die sagen, ja, why are you attracting this und so, ne?
Yeah.
What do you need to work the through?
Mindset.
So. Genau. Aber es gibt das gleiche Phänomen ja auch bei Leuten, die aus solchen Gruppen rauskommen, das nennt man dann Cult Hopping, dass die oft immer wieder auch in neue Gruppen reingeraten. Und ich glaube, jetzt mal fast auch auf mich zurückgeguckt und was ich dann so die letzten Jahre gemacht habe, ich glaube, nachdem ich mich da so von dieser Schule gelöst habe, in der ich ja auch eine ganze Zeit lang sehr aktiv war, ich habe letztendlich auch immer wieder was nach Besserem gesucht. Ja? Ob noch mal irgendwas, was aber rein ist und nicht davon, nichts damit zu tun hat und gar nicht so belastet, aber vielleicht doch was ganz Tolles anzubieten hat. Und ich glaube, diese Sehnsucht, wenn man das einmal gehabt hat, diese Liebe, dieses Gruppengefühl, dieser Rausch, das ist ja letztendlich dann auch fast, zumindest war es in meinem Fall so, ja, dann ist es schwer, dem auch komplett zu entsagen und das nicht doch immer irgendwo nochmal in einer besseren Form wiederzusuchen und zu glauben, na, vielleicht gibt es da doch nochmal was, wo das funktioniert.
Ist das nicht ständig, dass man ständig auf der Suche ist, nach Anerkennung und gesehen zu werden und sowas alles?
Ja, das ist ja genau das, wo ich jetzt einklinken würde und sagen würde, das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun.
Ja, und, ganz genau.
Und ich glaube, die Lösung, die ist natürlich nicht einfach, aber die Lösung ist tatsächlich, die Selbstliebe so zu finden, dass man nicht mehr auf das Äußere angewiesen ist. Natürlich sind wir soziale Menschen und soziale Wesen. Also das heißt ja nicht, dass man dann nur noch alleine hockt oder so. Aber ich glaube, was diese Sehnsucht, das ist ja sogar in spirituellen Kreisen, wird das ja sogar auch weaponized, nenne ich es heute. Also bei uns ist ganz klar die Sehnsucht. In unseren Herzen ist diese Sehnsucht nach dem Göttlichen und die lässt sich nur durch das Göttliche füllen. Mystisch gesehen würde ich dem sogar zustimmen, aber natürlich hieß es dann in unserem Fall, ja, ihr müsst euch quasi, ihr müsst alles machen, was der Guru macht und Guru sagt und vielleicht habt ihr irgendwann das Glück und ihr findet mal das Göttliche in uns, aber wahrscheinlich wird er das nicht finden. Also ich kenne keinen in der Gruppe, der das getan hat, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Lösung, nur wie macht man das, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, das scheint für mich so der Schlüssel zu sein. Die Selbstliebe, nicht jetzt, heißt ja nicht, ich finde mich toll, sondern einfach nur, ich bin mit mir selbst zufrieden.
Zufrieden, ist der Punkt.
Das ist ja schon wieder das Wort, ne? Im Frieden.
Ja, aber guck mal, ich kann dir zum Beispiel sagen, von diesen ganzen Ista-Kursen, die ich damals gemacht habe, das, was ich daraus mitgenommen habe, war dann aber auch Selbstliebe. Ich war auch in mich selber verliebt. Ich war in mein neues Ich verliebt. Ich fand mich unwiderstehbar danach. Mhm. Auch wenn ich bestimmte schwere Sachen durchgemacht habe. Aber ich war auf so einem High, aber ist das jetzt wirklich Selbstliebe? Aber auch damit kann man dich ja auch wieder ködern, dass man dir das Gefühl gibt, ob es jetzt gewollt oder ungewollt ist, ja. Aber dass das Endresultat am Ende ist, du liebst dich mehr und deshalb ist das attraktiv. Ja?
Also, ja, natürlich. Also alles ist ja zu einer Waffe zu machen, sag ich jetzt mal auf dieser Ebene. Ne? Das ist,
oder zum Verkaufskonzept.
Oder so, Verkaufskonzept. Ja. Und ich glaube, das ist definitiv so. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, da ist es zumindest drin, weil wenn ich das einmal in mir habe, dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf Partnersuche bin, nehme ich halt nicht den Erstbesten oder die Erstbeste, nur weil ich das Gefühl habe, ich brauche jemanden, der mich liebt, weil sonst bin ich nicht ganz, sondern ich kann vielleicht warten, bis ich die Person gefunden habe, die mich vielleicht so mag, wie ich bin und die mich nicht irgendwie verprügelt nach einem halben Jahr. Also was natürlich bei der Sache auch noch sehr schwierig ist, ist ja auch beim Kalthopping oder auch bei diesen neuen Leuten, ist ja immer auch diese Lovebombing-Phase. Ne? Also was du vorhin beschrieben hast, dass man, wenn man aus so einer Gruppe einmal rauskommt, dann wird man natürlich misstrauisch, weil, und das ist ja auch sehr schwierig, denn wenn ich Leute, oder ich komme in eine Gruppe, die sind alle nett, dann ist ja mein erster Gedanke jetzt nicht mehr, oh, die sind alle nett, sondern mein erster Gedanke ist, oh, die wollen mich doch nur lovebomben. Und das ist furchtbar.
Die Unschuld ist weg.
Die Unschuld ist total weg.
Das ist traurig.
Und da wirklich so diese Balance zu finden, nicht paranoid zu werden sozusagen, ne? Und gleichzeitig aber auch nicht wieder auf die nächste Gruppe reinzufallen, weil natürlich gibt es die wie Sand am Meer. Ja. Es ist total schwierig.
Ja. Und ich merke das ja nur im Kleinen, weil ich meine, ich bin ja wirklich auf einem sehr niedrigschwelligen Level da aktiv gewesen und das hat ja nie mein ganzes Leben bestimmt. Ich bin nicht irgendwo hingezogen in eine Community, das habe das jetzt nicht zu meiner Religion gemacht und so, aber und dennoch kenne ich diese Dynamiken von mir selber und ich bin immer noch dabei, das auch zu begreifen und habe manchmal auch so Momente, ich merke manchmal, dass ich noch in irgendwelchen Facebook-Gruppen, was ich noch nicht rausgeschmissen wurde.
Die haben noch nicht erkannt, wer du bist.
Ich sage noch nicht, wie sie heißen, aber nee. Ne, die also noch mit dieser ganzen Szene zusammenhängen und dann sehe ich da manchmal so einen Post, wir machen jetzt das und das Festival und da ist dann eine Frau vom Namen her, die ich dann noch aus einem früheren Kurs kenne, ich denke, okay, die ist noch voll dabei und die macht das noch. Dann habe ich manchmal echt noch so eine Wehmut, weil ich denke, boah, der geht es vielleicht besser als mir, weil die hat nie meine Zweifel gehabt. Die kann das einfach weitermachen. Die hat eine tolle Zeit, die macht das nächste Festival, die kann alle Kritik von außen ignorieren. Ich kann das nicht und vielleicht fehlt mir was.
Das finde ich übrigens auch ein guter Punkt, die Kritik von außen ignorieren. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, wie das funktioniert. Ne? Also, glaube, du hast das bei deinem Vortrag auch ganz gut zusammengefasst, so dieses, ja, aber ich habe doch eine gute Erfahrung gehabt.
Och, also komm mir nicht damit.
Ja, genau, aber das höre ich auch oft.
Natürlich, ne? Aber das ist doch wie als wenn jemand sagt, ich bin gerade hier unten an der Straßenecke ausgeraubt worden, können Sie mir helfen? Dann sagt die andere Person, ich bin aber an der Straßenecke noch nie ausgeraubt worden, das glaube ich ihm nicht. Ja? Ja. Oder das zählt dann nicht oder so. Das ist das dümmste Argument, aber leider hören wir das permanent. Absolut. Und ich muss mich damit immer wieder auch auseinandersetzen, gerade in dieser Spiri-Szene jetzt auf Kopangan, wo ich nun gerade war. Mhm. Und das war schon so ein bisschen edgy für mich, da auch einen Vortrag zu halten vor Leuten. Ich wusste also definitiv, eine Frau dein Publikum ist zu Agama gegangen, zu dieser Yogaschule, die nun als Rape-Cult wirklich verschrien war. Nicht nur verschrien, die haben es draußen an die Wände gesprüht bekommen. Ja? Also dieser Begriff stand wörtlich da auf den Wänden. Die Frau ist zu Agama-Yoga gegangen nach dem ganzen Skandal 2018, weil sie dachte, boah, hat davon gehört, klingt edgy. Die machen mal was Radikales. Das muss man ja reinziehen. Also solche Leute hatte ich im Publikum. Ja? Mhm. Und da sind natürlich viele, die immer sagen, ja, aber für mich war das toll und ich suche nach was ganz Besonderem. Und dann, mich macht das manchmal fertig, weil ich denke, was muss denn passieren? Wie viele Vergewaltigungen müssen passieren, damit dir da eine Selbstverwirklichung vielleicht das dann nicht mehr wert ist, ja? Wo ist das Maß denn eigentlich bitte voll, ja? Und wenn man so ein bisschen kritischer Konsument oder Konsumentin ist, dann geht man nicht in Kurse rein oder gibt nicht Schulen sein Geld, die ganz offen, ganz klar bisher noch nicht das getan haben, was sie tun müssen, gerade wenn Vorwürfe da sind, ja, die einfach weiter Business as usual machen. Das ist hier mein Rant, aber ich finde, muss man mal so sagen, denn ich kann dieses Ding, ja, bei mir hat es geholfen. Ich meine, das ist doch nicht der Punkt. Ja? Es gibt immer was Gutes. Immer alle Sekten, alle Gruppierungen, auch Harvey Weinstein hat wahrscheinlich Leuten auch geholfen. Der hat nicht den ganzen Tag lang nur Frauen missbraucht.
Natürlich.
Der hat auch ein paar Frauen gefördert. Ja,
sonst würde das ja auch gar nicht auf lange Sicht funktionieren.
Der hat auch die Frauen zum Teil gefördert, die er missbraucht hat. Das rechtfertigt doch nicht den Missbrauch. Ja?
Nein, also. Ich glaube, das ist echt ein. Das ist, aber witzigerweise ist das ja auch ein Anzeichen von Sektendenken, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das steht ja auch immer gerne in diesen Listen. Ja. Und das ist interessant, weil der Mensch in der Sekte, der kann jetzt auch nur sagen, wieso? Ich habe doch eine gute Erfahrung gemacht. Das heißt, es kann gar keine schlechte Erfahrung gegeben haben.
Ja.
Also, und dass man sagt, ja, aber. Doch, es gibt auch schlechte Erfahrungen, nur weil es etwas Gutes gab. Also, und die Frage ist ja für mich dann auch immer, wenn ich jetzt irgendwo bin, egal was es ist, und ich bin in einer Firma, wo ein Chef Leute missbraucht, dann bleibe ich doch nicht da. Ja. Sondern dann sage ich, also abgesehen, dass ich dann die Polizei rufe oder wie auch immer, dann zu sagen, ja, ich verdiene doch hier gut Geld. Da würde ich doch sagen, was ist das für eine komische Haltung?
Genau.
Anscheinend gibt es das.
Ja, komischerweise gibt es das aber leider, vor allem, finde ich jetzt mal, in der Spiri- und der New-Age-Szene. Und da kommt halt dieses, wie soll man das nennen? Das ist wirklich wie auch so eine, dieses ganze egozentrische, es geht nur um mich, um mein Wohlbefinden. Wenn's doch
spiritueller
mir gut geht,
Egoismus
ja.
ist auch nochmal.
Spiritueller Egoismus, den haben wir nur auch gerade in der Pandemie ja wahrscheinlich auch zuhauf wieder beobachten können, gerade in dieser White Wellness Culture, ja. Ah, solange es mir gut geht und mein Smoothie gut schmeckt und my body, my choice und so, dann interessiert mich doch überhaupt nicht, ob die Leute irgendwo anders wie die Fliegen sterben, ja. Um es ein bisschen krass hier zu sagen, aber es kotzt mich an, ja. Ich finde, das ist ein Riesenteil des Problems, diese spirituelle Verbrämung eigentlich eines rein auf sich nur bezogenen, ja, aber wenn es auch für mich funktioniert, was interessiert mich denn dann die anderen? Und ich meine, ist denn nicht, wenn Spiritualität oder Selbstentwicklung, wie nennt man es jetzt, Selbsterfahrung, ist nicht einer der Ansprüche davon doch auch, dass man was Gutes für die Menschheit tut? Geht es nicht auch darum, dass man ein besserer Mensch werden soll? Ja, ist das nicht eigentlich doch so ein...
Vor allem, dass die eigene Empathie wächst.
So ein Nenner doch eigentlich von diesen ganzen Strömungen, die sind doch eigentlich alle immer angetreten anscheinend, ja, um die Welt zu verbessern. Ja. Da gehört denn dann nicht auch Empathie dazu und dass man nicht Organisationen da einfach so weitermacht wie bisher, nur weil es einem selber gut tut, aber die anderen leiden. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde eigentlich die Leute, denen es gut gegangen ist in den Gruppen, die da unbeschädigt raus sind und die sozusagen was für ihr Geld bekommen haben, ich finde, die sollten dann erst recht sich für die anderen einsetzen, weil für die hat es ja eigentlich funktioniert. Die haben Glück gehabt in dem Sinne. Ich finde, die sollten eigentlich erst recht eine Verantwortung spüren, dass sie den anderen helfen und den anderen zumindest zuhören und glauben, denen es nicht so gegangen ist.
Ich glaube, ein Punkt gerade in spirituellen Gruppen ist natürlich dann, dass viele andere Dinge noch wirken. Also eben zum Beispiel, dass natürlich der oder diejenige, die jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht hat, selber Schuld an dieser schlechten Erfahrung. Das hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Genau. Ne,
dass natürlich ja. auch.
Du hast das angezogen, das schlechte Karma.
Du hast die Lehre nicht richtig angewendet.
Genau, deine negative Energie, dein Herzchakra ist nicht offen genug und deshalb passieren immer diese schlechten Dinge.
Genau, so. Oder du bist verrückt geworden, einfach nur, du hast es nicht irgendwie gerafft oder du bist zu schwach, dein Ego hat, hat dich übernommen. Und also da gibt es ja leider dann in diesen, gerade in den spirituellen Gruppen, ich bin mir sicher auch in anderen Gruppen, aber ich kenne es halt vor allen Dingen jetzt aus spirituellen Gruppen, ist das natürlich, gibt es ja tolle Gründe für, wo ich mir das als jemand, der in der Gruppe noch ist, ja auch total schön reden kann.
Ja.
Das ist ja schon noch ein Punkt.
Das kommt nämlich auch noch mit dazu, genau. Dass du dann die, und da gibt es ja nun die Cult Apologists, heißt es auf Englisch, also die Schönreden, die den Missbrauch oder die Sektdynamik begünstigen und wegreden, uns oft aber auch gar nicht merken, dass sie es tun. Oft ist denen ja auch nicht bewusst, dass sie das machen. Also nicht jeder macht das, weil er es tun will. Ja. Aber das sind genau diese Dinge, dass Leute einfach nicht merken. Wir sind in dem Moment, wo sie schon sagen, ja, aber ich hatte immer nur Gutes erlebt, dass sie dann, ich meine, ich sage das auch. Ja, ich sage auch über zum Beispiel meine Ist-Erfahrung, sage ich, für mich war die eigentlich gut, aber ja, das heißt, aber mir ist völlig klar, was da seitdem auch schiefgegangen ist. Und vor allem ist das überhaupt kein Grund, nur weil es mir gut gegangen ist, mich nicht damit zu beschäftigen, was da nicht stimmt. Und ich habe wahrscheinlich auch ganz schön gehörige blinde Flecken gehabt, ja, weil ich auch wollte, dass es sich gut anfühlt und weil ich nicht damit konfrontiert werden wollte, dass da vielleicht der Gründer der Schule da so einen kleinen Harem führt und so. Ich gehörte nicht dazu, das war da nicht so mein Problem. Ich war da nicht mehr so in der Ziellinie. Ich war es mal ganz kurz für vielleicht eine Stunde oder so, habe mich dann da draus befreit und mich danach noch gefragt, ob ich nicht vielleicht noch was verpasst habe, weil ich nicht im Bett des Gurus, ne? Genau, ich war ja eigentlich auserwählt.
Ja,
aber das war aber genau, was du daran siehst du auch, wie diese ganze Dynamik funktioniert, dass ich wirklich noch danach mal so einen Moment da dachte, vielleicht habe ich ja doch was verpasst, vielleicht hätte das so mein Leben verändert, ne? So bescheuert funktioniert das, ja.
Ja, das ist ja eben auch gerade diese sexuelle Übergriffigkeit oder Missbrauch. Ich meine, klar, jetzt im Fall von Centerpoint, also wenn man sich das so durchliest, da wird einem ja nur schlecht. Also aber in vielen anderen Gruppen ist es ja eben nicht so einfach, dass da jetzt jemand in Anführungszeichen vergewaltigt wurde, so wie ich mir das vorstelle, als Laie vielleicht, sondern es ist ja eben genau diese Manipulation, die stattgefunden hat, auch die spirituelle Manipulation und das oft die Leute in dem Moment, wo es passiert, vielleicht ein komisches Gefühl haben, aber immer noch ein Teil von ihnen auch denkt, ja, das gehört irgendwie dazu oder das ist richtig oder was auch immer. Und erst später klar wird, nee, das war alles Bullshit. Die Person hat mich einfach nur dahingehend manipuliert, weil sie Sex mit mir haben wollte.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so schwierig. Ich meine, das haben wir auch in anderen Zusammenhängen, ne? Aber das macht die Sache auch nochmal schwierig. Also man muss sich mit so vielen Unterthemen auch beschäftigen und muss sich jetzt mit Manipulationstechniken quasi auch noch beschäftigen. Und wie geht denn das überhaupt? Wie kriege ich Leute dazu?
Und auch bei Centerpoint war es ja auch für viele, viele Menschen nicht immer nur schlimm und schrecklich. Und auch viele Menschen haben da wirklich sexuelle Befreiung erlebt und wahrscheinlich auch viele Themen vielleicht bearbeitet in diesen Workshops. Also ich meine, auch da wurde Leuten geholfen, vielleicht sich von ihren alten Mustern zu befreien oder von ihrer konservativen Erziehung oder was auch immer. Und es ist natürlich auch viel schwieriger, ich merke das bei mir selber auch, wenn ich so über meine Erfahrungen rede und aber dann Gruppen angucke, die ich nur von der Recherche her kenne, ist natürlich für mich sehr viel leichter bei Gruppen, in denen ich keinen persönlichen Bezug hatte oder keine positiven Erfahrungen, die ich nur als Journalistin kenne. Da ist es für mich immer sehr leicht, ganz klar festzustellen, was das Schlechte war. In meinem eigenen Umfeld ist das viel schwieriger, weil ich natürlich auch immer noch vor Augen habe, was ich an manchen Leuten gemocht habe, auch wenn ich die jetzt sehr, sehr negativ sehe und die für absolut daneben und manipulativ halte. Und einer ist gerade in Israel angezeigt worden und so. Ich meine, das ist ein Mensch, den ich auch mal hochgeguckt habe und finde das absolut widerlich und indiskutabel, dass der überhaupt noch in dieser Organisation weiter arbeiten darf oder überhaupt noch da drin ist. Ja? Der gehört vor Gericht, gar keine Frage. Und dennoch, vielleicht nicht so sehr bei der Person, aber generell bei dieser ganzen Szene, merke ich immer wieder auch, dass da noch was ist, wo es schwieriger ist, so schwarz-weiß zu denken, wenn man da selber drin war. Ja? Und es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man eine Gruppe nur von außen kennt. Und manchmal hilft das natürlich sehr, wenn man, deshalb sollte ich als Journalistin auch nicht kann ich auch nicht wirklich Recherche machen zu den Dingen, in denen ich selber drin war, weil da bin ich befangen, das ist ganz klar. Ja? Manchmal hilft auch diese Distanz natürlich, um sich einfach mal auf das Negative zu fokussieren. Aber natürlich gibt es genauso Leute in Agama-Yoga, was für mich also, wo ich ganz starke Meinung dazu habe, ja, was das ist und was da abgelaufen ist, die sich aber genauso fühlen, auch wenn sie meine Kritik total richtig finden und allem recht geben, was ich recherchiert habe und was ich dazu veröffentlicht habe, die aber trotzdem genauso noch gemischte Gefühle haben, sich hin und her gerissen fühlen, so wie ich das zum Teil noch habe mit Esther, ja, weil die halt auch diese ganze Geschichte gehabt haben und das Positive erlebt haben und diese Liebe gespürt haben oder diesen Einsatz gezeigt haben. Und ich glaube, das ist so diese Komplexität, die ich so faszinierend und auch schwierig finde, ja, wie kriegt man das auseinander dividiert, dass man Kritik übt. Und ich meine, in der Rolle bin ich ja jetzt auch und ich unterstütze auch viele AktivistInnen, die auch da aktiv sind und ich muss aber auch manchmal nur in der Rolle der Journalistin bleiben und gleichzeitig habe ich aber auch eine persönliche Geschichte mit etwas, wo ich dann auch empfindlich werde, wenn das von außen nur so oder nur so oder nur so dargestellt wird. Da möchte ich dann auch immer, dass man genauer hinguckt und auch versteht, warum das mal wichtig war für mich. Ja?
Das würde ich dich jetzt nämlich auch nochmal gerade fragen, ja, weil wir haben jetzt schon lange geredet, aber du hast das immer nur so angedeutet bisher im Gespräch und es fiel jetzt auch ein paar Mal Esther und ich habe so ein bisschen das Gefühl,
reden wir da mal drüber, ne?
Zumindest müssen wir mal 5 Minuten darüber sprechen. Okay. Was ist das überhaupt? Ich meine natürlich nur, soweit du da comfortable bist, darüber zu reden, aber so ein bisschen hast du es ja in deinem Buch beschrieben, von dem her gehe ich mal davon aus, dass du ein paar Sachen auch erzählen willst, aber weil das ist ja genau das Besondere an dir, was haben wir ganz am Anfang gesagt und ja, vielleicht erzähl noch mal ein bisschen,
ich habe jetzt eigentlich von hinten aufgeräumt, wie ich mich jetzt und damit fühle, ohne dass man eigentlich so als Laie von außen weiß, wovon ich eigentlich rede, ne, genau. Esther steht für International School of Temple Arts, nicht Tantra, sondern Temple Arts, aber ist so ein bisschen Neo-Tantra, schamanisch, aber auch so diverse, ja, so körpertherapeutische Übungen, die so aus dem Human Potential und Psychodrama kommen, so Kissen einschlagen, alles aus sich rausbrüllen und Sharing Circles und ein bisschen auch sicher spirituell verbrämt, nennt sich aber nicht tantrisch und das sind einwöchige Kurse in der Regel, erstmal die Einstiegskurse, wo man also durch so ein Programm geschleust wird. Am Anfang macht man auch dieses Wheel of Consent erstmal einen Tag lang, was ja auch eine ganz gute Voraussetzung ist, so ein bisschen
Consent
zu lernen, aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, mutiert dann auch schnell zum Feigenblatt, wenn das dann danach eigentlich man gar nicht mehr so viel Kontrolle über das hat, was man da macht. Es wird einem auch vorher nicht gesagt, was im Kurs vorkommt, also die ganze Geheimnistuerei drumherum ist Teil des Konzepts, gar keine Frage. Von außen betrachtet, wenn du da mal in so einen Kurs reinlaufen würdest am zweiten oder dritten Tag, wärst du vielleicht geschockt, was du da siehst. Dass da plötzlich ein ganzer Raum voll nackter Menschen ist, die Dinge tun und denkst, was ist denn das? Bin ich hier eine Orgie gelandet? Aber das ist es halt nicht. Die ganze Ausrichtung ist immer auch, dass die Sachen, die sehr sexuell betrachtet werden können, eigentlich nur für einen selber sind. Es geht eigentlich darum, mehr mit der sexuellen Energie zu arbeiten. Das könntest du sogar tun, indem du deine Klamotten anlässt. Ja, so. Und das ist also wirklich wie so eine Waschmaschine, durch die man da durchgeschubst wird eine Woche lang. Viele viele körperliche Sachen macht. Aber für mich war das eine völlig neue Spielwiese. Ich war noch nie in so einer Szene wirklich unterwegs gewesen. Ich hatte mal 15 Jahre vorher mal so aus Neugier mich mal in Hamburg in einen eintägigen Tantra-Kurs verirrt, da bin ich nach 2 Stunden mich wieder abgehauen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Das fand ich alles ein bisschen abtönt und zu viel erzwungene Nähe und diese wabernde Enya-Musik und alles gleich so tief und bedeutungsvoll in die Augen schauen. Also da war ich einfach dann noch zu reserviert, sagen wir mal so, und konnte damit nichts anfangen. Aber was halt geklickt hatte, war halt bei mir damals 2012, 13, als ich auf diesem Taste of Love Festival in Byron Bay war und da plötzlich irgendwas bei mir, so ein Schalter umgelegt wurde, was auch wieder diese Theorie ja bestätigt, es kann bei jedem Menschen irgendwas landen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, was da nun bei mir zusammenkam, denke ich, rätsel ich heute noch drüber nach, aber das waren sicher viele Faktoren. Ja, nicht mehr Midlife-Crisis, aber ein bestimmtes Alter, bestimmte Beziehungsform, aber auch Auswanderin allein zu sein in Neuseeland und vielleicht so ein bisschen gelangweilt von manchen, vielleicht nicht mehr so stimuliert von neuen Erfahrungen, ja, die ich dann zuletzt vielleicht gemacht hatte, indem ich irgendwelche Abenteuer auf Südseeinseln oder Reportagen erlebt habe. Also einfach vielleicht auch eine Suche nach etwas, was all die Jahre brachgelegen hat, vielleicht auch weil ich vielleicht als verkopfte Feministin da so bestimmte sinnliche Themen nie ausgeschöpft habe, weil ich das immer belächelt habe. So allein dieser Begriff feminin klang für mich immer nach, ich weiß nicht, nach so pinken Körpersprays und Slip-Anlagen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser formulieren soll, aber es hat immer so einen ganz komischen, so, also damit habe ich mich nicht identifiziert, ja, als Tomboy und so. Und also von daher bin ich da auf irgendwas gestoßen und plötzlich dachte, wow, das sind ja eigentlich doch auch vielleicht ganz coole Leute hier, auch wenn die so viel wabernde Sachen so tragen und ein bisschen anders drauf sind als ich. Aber was mir hier geboten wird oder was ich hier erlebe mit mir selber, wie ich plötzlich bin, so möchte ich sein. Ich war angefixt. Und dann habe ich mich halt in diese Kurse über viele Jahre gestürzt. Und was möchtest du noch wissen? Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig.
Einfach, nee, es geht jetzt gar nicht um genau, was du da genau gemacht hast. Das ist ja gar nicht, wir haben ja schon anfangs gesagt, es geht gar nicht um Inhalte. Es geht ja eher darum, was waren für dich so die Mechanismen, wo du auch das, du eine Weile fandest es ja super, aber irgendwann hast du es ja anscheinend dann nicht mehr so super gefunden.
Ich habe auch viele Freunde da reingezogen. Ja. Also ich glaube, in jedem Ister-Kurs in Neuseeland saß eigentlich jetzt ja mindestens eine Person, die da saß, weil wir, also mein Mann und ich, auch begeistert jemand davon erzählt haben. Oder wenn da jemand auch zu mir kam und sagte, Mann, ich habe irgendwie das und das Thema oder bin der und der Beziehungskrise oder ich dachte mal, weißt du was, mach mal diesen Kurs. Ja. Es gibt sogar bekannten Journalisten in Deutschland, der auch mal fürs SZ-Magazin anonym eine große Geschichte darüber geschrieben hat. Und der war auch wegen mir in diesem Kurs. Ja? Also ich habe da, deshalb fühle ich mich vielleicht jetzt auch, fühle ich auch so eine gewisse Verpflichtung, da auch mehr öffentlich drüber zu reden, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, weil ich denke, ich habe schon viele Leute da wahrscheinlich reingebracht. Deshalb vielleicht will ich jetzt auch ein bisschen was tun, um auch die Schattenseite auch ein bisschen mehr zu beleuchten. Ja. Ja? Finde ich, habe ich dann auch einen Auftrag vielleicht. Ja, es ist also diese Haremskultur, die ich schon angesprochen habe. Es sind gewisse Führungsgestalten da, die auch sehr charismatisch sind und mittlerweile doch sehr umstritten, denen ich zum Teil sicher auch schon zu Füßen lag und mich von denen hab begeistern lassen und zu jedem Kurs gegangen bin und zu jedem Workshop und jedes Wort aus deren Mund dachte ich, wow, das ist wichtig, das ist profound. Das Problem ist bei Ister, das ist vielleicht gar nicht mal das, was man jetzt sofort erleben würde, wenn man jetzt einem Kurs ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Leute da wahrscheinlich unbeschadet, heutzutage zumindest, durchgehen, einfach weil diese Schule einen großen Shitstorm gehabt hat, diese Organisation letztes Jahr. Die haben auch Kurse in Europa, ich glaube auch in Deutschland, auf jeden Fall demnächst in Österreich auch, und es gibt auch in Deutschland wieder Kurse. Ist also eine weltweite riesige Organisation, und das Problem ist vor allem, dass es doch über die Jahre viele, viele Vorfälle anscheinend gegeben hat, von Übergriffigkeiten, von Manipulationen, von Leuten, denen auch wirklich Schlechtes widerfahren ist in den Kursen, um die sich keiner gekümmert hat. Es gibt Vorwürfe gegen die Schwesternschule Hayden Temple, die also noch ein bisschen anders gelagert ist, noch ein bisschen okkulter in Neuseeland ist. Da haben die ihr Headquarter und da macht man sechs Wochenkurse, die haben also vielleicht nicht so einen starken Fokus auf Sexualität, aber sind mehr spirituell. Und da gibt es also Vorwürfe, dass es dort auch Selbstmorde danach gegeben hat und die im Grunde dort die Hilfeschrei sozusagen ignoriert wurden. Also das sind zum Teil noch Sachen, die nicht wirklich veröffentlicht worden sind oder richtig geklärt worden sind. Aber letztes Jahr oder 2022 sind über 600 Leute in einer Facebook-Gruppe zusammengekommen und ich war da auch mit drin und das war schon ganz schön schockierend, auch Sachen zu lesen, in der Fülle vor allem, in dem Maß, was da alles bisher passiert ist, welche Lehrer, auch die, von denen ich nicht gedacht hatte, dass sie so sind, da Vorwürfe gegen sich, also Vorwürfe gegen die Menschen vorlagen, diese Vorwürfe zum Teil nie gehört worden sind von der Organisation, Leute abgewimmelt worden sind angeblich. Das scheint sich jetzt wohl zu bessern. Es gibt also Mediationen, es gibt wohl auch bessere Verfahren drumherum, um den Leuten da mehr Sicherheit und mehr, wie nennt man so schön, Accountability auch zu geben. Aber das alles ist für mich nicht genug, denn solange Ister da einfach weitermacht wie bisher und nicht pausiert und vor allem auch noch keine Entschädigungen gezahlt worden sind und vor allem auch die nun unter Beschuss stehenden Lehrer weiterhin Kurse geben. Ja, einer hat gerade jetzt ein Tantra-Festival in der Schweiz geleitet, ja. Also Business as usual. Und das ist für mich der Punkt. Ich denke, nee, das sind da nicht wirklich, da seid ihr noch nicht reformiert, da habt ihr noch nichts gelernt. Das ist bisher nur Feigenblatt-Taktik und hoffen, dass der Shitstorm vorbeigeht. Und ja, das sind meine Knackpunkte, sind also nicht mal mehr so sehr, was da bisher passiert ist, sondern wie damit umgegangen ist. Mhm. Ja. Und damit will ich nichts beschönigen, was bisher passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin da relativ gnädig, auch Leuten zu verzeihen oder Leuten einzugestehen, dass sie vielleicht vor 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht so das Wissen hatten rund um Konsens und Trauma und so weiter. Aber mittlerweile hat man das oder kann man das haben. Und das Recht, wenn es einem nahegebracht worden ist und man in den Medien dafür abgestraft worden ist, dann, finde ich, hat man eine Verantwortung, die man dann auch leisten muss. Ja,
Ja, also ich denke, das ist genau das der Punkt. Wenn die Leute sich nur, ich sag mal so, pro forma entschuldigen und weitermachen wie bisher, ist es ja keine Entschuldigung. Nee, ich meine, dann kann man es auch genauso gut lassen.
Die krasseste Ausrede dazu habe ich vor ein paar Wochen auf Kopangan gehört. Da ging es nämlich genau um das, um auch den Swami von Agama und genau auch diesen Punkt so, ja, was hat er denn getan, ne, um das wieder gut zu machen? Der Mann stand nie vor Gericht. Die haben die Opfer beschuldigt. Und dann sagte mir doch tatsächlich diese besagte Frau, ja, die sich gerade wegen des sexuellen Missbrauchs zu Agama hingezogen fühlt anscheinend. Ja, ich weiß, also da muss man auch mal, das sollte vielleicht wirklich mal zum Psychologen. Die sagte dann, ja, aber er ist doch jetzt im Zölibat, also er hat doch keinen Sex mehr. Da habe ich gesagt, wie, das soll reichen? So, wie, ja, er vergewaltigt ja jetzt nicht mehr. So, das ist so,
er hat jetzt aufgehört damit, ja, dann ist ja alles gut.
Aufgehört, ja, genau. Okay, super, das rechnen wir ihm auch ganz hoch an. Mhm. Ja, es ist manchmal echt auch erschreckend, was Leute glauben, was irgendwie reicht, um Unrecht auch wieder gut zu machen. Ja, selbst wenn es nicht vor Gericht landet, aber auch im moralischen Sinne, da muss doch
echt. Und das ist genau gerade eben die ganz oft so angeblich hohe spirituelle Wesen sind. Das ist ja das, was die Sache besonders absurd macht, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, ne, die Empathie ist doch eigentlich eines der Dinge, die am meisten wachsen, sich erweitern soll in einer spirituellen Gruppe. Und, wenn ich nicht mal verstehe, offensichtlich als jetzt dieser Typ, was ich da gemacht habe, und vielleicht glaubt er ja sogar tatsächlich selber, dass das okay ist. Das reicht doch. Wieso? Jetzt höre ich doch damit auf. Und weil, wie gesagt, da kommen wir wieder ein bisschen zum Narzissten. Will jetzt nicht klingen wie eine Platte mit Sprung, aber das ist natürlich eine klassische narzisstische Persönlichkeitsstruktur, ne, dass man gar nicht einen Fehler überhaupt eingestehen, weil man ihn gar nicht sieht, weil man denkt, ich habe doch alles richtig gemacht.
Der glaubt wahrscheinlich noch, dass das ein Opfer ist, was er jetzt auch, also weil eigentlich hat er auch den Frauen geholfen. Genau. Er hat doch so viele Frauen in Anführungsstrichen geheilt durch diese Form von, in Anführungsstrichen, Meditation. Ja, genau. Und die lässt er jetzt leider sein, womit er nicht, also die Menschheit nicht mehr und den Frauen nicht weiter helfen kann, nur weil so ein paar
den Schaden haben wir eigentlich.
Frauen so meinen, sie müssen Opfer sein und sich beschwert haben, dass das vielleicht nicht im Einvernehmen passiert ist.
Hätte der Menschheit ja weiterhelfen können. aber
leider muss er seinen unglaublichen Service für die Menschheit einstellen. Ja. Weil da, ne, durch MeToo und so solche komischen Überreaktionen
passieren. Ja, nee, das ist, ich meine, MeToo, ich gucke es hier gerade auf meinem Zettel, sehe es gerade, wo du es in der Sekunde, wo du es erwähnst, deshalb denke ich mir, vielleicht hat es gerade einen Sinn, dass ich es hier aufgeschlagen habe. Ja. Das ist ja, finde ich, auch hochinteressant, dass das ja eigentlich so ein bisschen so der Katalysator auch war, weil ich glaube, hier in Deutschland ist das ganze Thema Sekten ja irgendwie noch nicht so in der Größenordnung angekommen, wie das zum Beispiel in den USA ist. Und das ist ja die MeToo-Zeit gewesen. So 2018 war das ja. Und ich glaube, Nexium, was ja so mit das bekannteste Beispiel vielleicht ist.
Kennen aber hier kaum Leute.
Ja, weil The Vow hier bei Sky, glaube ich, nur gelaufen ist. Das haben kaum Leute gesehen.
Das ist die Sprachbarriere, ne? The Vow, Nexium. Gary, sagt dir das was?
Nee.
Das ist
bei Sky, The Vow, der Schwur. Die Dokumentarserie über Nexium, Keith Raniere.
Nee, hab ich Frag mal irgendjemanden im englischen Raum. Haben alle gesehen.
Ich habe auch schon mal erzählt, aber
ist
egal.
Aber das ist die Sprachbarriere. Es ist einfach hier nicht so. Und auch Nexium ist den meisten Leuten hier kein Begriff. Ja.
Ja.
Dann ist es der größte Sektenskandal wahrscheinlich der letzten 10 Jahre und die längste Verurteilung, die es wahrscheinlich je gegeben hat dazu und so weiter. Ne?
Ja, und ich glaube, deswegen wollte ich gerade so darauf mal zurück. Also da hat die MeToo-Kampagne, glaube ich, nicht nur die Diskussion über jetzt die Rolle von Frauen in Machtunverhältnismäßigkeiten, sondern auch eben auf das Thema hat das ja eigentlich das auch gemacht, oder? Ich habe das Gefühl, das hängt zusammen. Sekten und MeToo. Also dass das jetzt so gleichzeitig fast hochgeschwappt ist in der
Gesellschaft. Ja, es geht ja um Machtmissbrauch.
Genau, darum geht ja eigentlich ums Gleiche.
Genau. Ja, ja, genau. Es geht um Machtmissbrauch und das Ganze ist, glaube ich, ein bisschen später in der spirituellen Szene angekommen, also so gefühlt ein Jahr später, zumindest in der Yoga-Szene, und Agama war halt damals auch wirklich so ein Wendepunkt, wo plötzlich dieses Thema auch plötzlich relevant war für die ganze, ne, für die ganze Selbsterfahrungs- und Yoga- und Wellness-Szene. Und was natürlich auch noch so anachronistisch ist, weil natürlich, ja, gerade Wellness, ne? Ich meine, Wellness steht für körperlich-geistige Gesundheit und für auch bestimmten Ethos und so weiter. Also da, das ist, ne, in der Filmbranche und Besetzungscouch und koksende Filmmogule aus Hollywood, na, oder da wundert man sich doch nicht.
Oder aus Deutschland,
genau. Ne? Aber das ist halt auch nochmal, nicht, dass es da näher liegt, aber ich glaube, da war vielleicht der Schock nicht ganz so groß, als dass man es halt auch in bestimmten Gruppen findet. Und ich rede jetzt nicht so von den klassischen, okay, bei den klassischen Gurus, ja, okay, nee, ich glaube, ich nehme das wieder zurück, was ich gesagt habe. Es kommt aber dann nochmal so diese Stufe halt wieder dazu, dass es auch schwieriger ist, das zu benennen, zu erkennen und dass diese ganze Wellness-Szene sich eh viel schwieriger damit tut, überhaupt Kritik zu üben, was Negatives anzusprechen oder vielleicht auch so in den eigenen Reihen zu gucken. Also da ist nicht so viel kritische Selbstbeobachtung da. Da ist ja auch gar keine kritische Presse da. Guck dir doch mal die ganzen Magazine an, die es hier im Zeitungsstand gibt. Das sind alles diese ganzen schönen Wellness-Magazine, das sind reine PR-Magazine.
Happiness.
Ja, und, Happiness und wie sie alle
Flow,
heißen. Genau,
ich.
Genau, die meine ich. Ja.
Ja, ja.
Ist zwar schön, füllt einen Bedarf, aber ist da kritischer Journalismus? Ich glaube nicht.
Nein,
ne? Ich glaube nicht, dass die MeToo-Geschichten machen aus ihrer Szene. Tja.
Nee. Glaube ich auch nicht. Ich hab nicht viel reingeguckt bisher oder so, aber glaube ich.
Während so zum Beispiel jetzt irgendwie der Hollywood Reporter oder Variety oder so, ich meine, das ist zwar auch Branchenjournalismus, aber da werden auch Dinge aufgedeckt.
Dann
setzt man sich ernsthaft mit der Szene auseinander, mit der man ist. Ne? Das ist der Unterschied auch noch. Das
du
fehlt
mich die ganze Zeit so an, Gary, das irritiert mich. Was ist los?
Nee, ich guck dich überhaupt.
Also, als willst du irgendwas.
Ich war jetzt gespannt, wie du jetzt darauf reagierst.
Ich kabbel nämlich noch ein bisschen Wasser.
Genau,
ja?
Mal kurz,
ja.
Genau, mal eben kurz ein Wasser bringen. Ich dachte, du wolltest mir irgendwas mitteilen.
Nein.
Genau.
Nee, kannst du auch noch.
Oh, ich glaube, ich rede nicht so lange. Ja.
Nein, das ist super.
Lange also, Antworten, Mann. Ich bin
total begeistert. Also, und je weniger ich reden muss, umso besser.
Okay. Das stimmt.
Danke.
Nein, weil du immer so laut bist.
Guckt das Ritalin noch? Oder so?
Genau.
Ah.
Guck mal gerade, wir haben jetzt 10 nach 6. Wir können ja auch mal so langsam.
Also, wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden.
Ja, ja, super.
Genau. Wir können ja jetzt so. Genau. Ich glaube, einen kleinen Themenbereich nochmal so
ein bisschen
Anti-Conspiracy-Kram. Können wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen.
Machen wir mal, ne?
Zusammen,
alles.
Nur nicht, dass es zu. Genau. Also bist du noch okay? Oder?
Völlig.
Okay, wo wir gerade bei Consent sind. Aber nee, ich wollte nur einmal nochmal ganz kurz auf diese Frage kommen. Gibt es in Deutschland eigentlich weniger Sekten? Oder warum ist das Thema hier so. Noch gar, also wie gesagt, für jetzt unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht so genau Bescheid wissen, Amerika ist das Thema seit ungefähr, ich sag mal, 3-4 Jahren eigentlich in aller Munde. Also ich habe das Gefühl, jede Woche kommt eine neue Sektendoku, teilweise sehr gut, teilweise nicht so toll. Es gibt zig Bücher, Podcasts, Artikel in allen großen Medien und es wird viel darüber geredet, woher kommt das, wie geht das. Ich glaube, bei Netflix kommt jetzt am 28. Juli, How to Become a Cult Leader. Bin ich mal super gespannt
ich
drauf.
Auch, ja.
Da werden wir auch, glaube ich, hier in der Sendung nochmal drüber reden, wenn wir es dann gesehen haben. Ne, aber hier in Deutschland.
Meine Theorie ist, hat absolut mit den Dokus zu tun. Wild Wild Country hat das Ganze losgekickt.
Ja,
wann war das? 2017, ne? Genau. Und wie gesagt, die Sprachbarriere, dadurch, dass wir in Deutschland es nicht gewohnt sind, Filme und Serien im Original zu sehen, ja, im Gegensatz jetzt zu Holland oder Skandinavien.
Ich auch,
ja, natürlich. Ne?
Ja, ja.
Aber dadurch kommt einfach vieles hier nicht an. Selbst sowas wie The Handmaid's Tale, ja. Ich hatte noch da lief das schon seit einem halben Jahr, noch Leute bei der Taz, auch die überhaupt nicht wussten, wovon ich rede, ja, in der Kulturredaktion. Also solche Dinge brauchen einfach länger. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland weniger Sekten gibt als woanders. Also ich kann mich jetzt auch hier nur berufen, ich bin hier nicht die Experte, ich berufe jetzt mich auf jemanden von Sekteninfo Berlin, den ich letztes Jahr mal interviewt habe, der spricht also von wirklich, der sagt, es geht in den Tausenderbereich, was wir haben. Oft natürlich auch kleine Gruppen, die vor allem so online rekrutieren, aber die haben deutlich mehr Anfragen noch in diesem Jahr gehabt als im letzten und im letzten Jahr als noch mehr als im Jahr davor. Also das steigt, die Nachfrage steigt. Es ist nicht so, als ob wir hier weniger haben. Ich glaube, das Problem ist eher, dass vielleicht dadurch, dass wir so viel Medien damals hatten hier mit oder viel Berichterstattung über Scientology und dass die Leute einen veralteten Sektenbegriff haben. Ja. Dass sie gar nicht, die Sekten, die jetzt aktiv sind und die jetzt wichtig sind, die erkennen sie gar nicht.
Naja.
Weil sie bei Sekten immer noch an die Hare Krishnas und an Scientology denken. Und die Moonies, was wir im Religionsunterricht gelernt haben. Und nicht so richtig erkennen, wo die sonst überall stecken und dass die halt, dass ihre Yoga-Gruppe oder ihr Meditationsprogramm oder so vielleicht auch eigentlich von der Sekte angeboten wird. Das ist der, oder ihr Life-Coaching-Programm und so. Also in den USA hat es natürlich immer, gerade natürlich Kalifornien, hat es immer schon wahnsinnig viel gegeben. Jede weltweite Krise, jede wirtschaftliche Krise, jede Sinnkrise im Individuellen löst natürlich auch wieder nochmal mehr diese Suche oder das Bedürfnis nach Heilsbringern und Führungsgestalten aus. Also von daher ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir wahrscheinlich weltweit, und ich glaube, das ist länderunabhängig, seit der Pandemie da eher mehr sehen oder auch weiterhin sehen werden als davor. Ja, dass da Bedürfnisse vielleicht auch nochmal geweckt worden sind, die dann mehr durch solche Gruppen auch gestillt werden. Und natürlich auch, dass die Staatskirchen und Staatsreligionen alle Zulauf verlieren, dass da auch ein Vakuum ist und die Leute mehr auf einer Sinnsuche sind. Und auch, dass dieses ganze, guck mal, so Themen wie Yoga und Meditation, das war vor 20 Jahren wirklich noch so sehr am Rande. Das war schon ein bisschen strange. So aber diese ESO-Szene, wenn man sie mal so nennen will, oder vielleicht die Wellness-Szene, weil Yoga ist ja jetzt nicht unbedingt nur esoterisch, ja. Das ist wirklich, das ist zum Mainstream geworden. Bist doch schon fast kein cooler Typ mehr, wenn du nicht zum Yoga gehst oder schon mal einen Meditationskurs gemacht hast irgendwo oder dich mal irgendwas mal auch da mal an dich rangelassen hast. Und daher, ich weiß nicht, ob Deutschland ein Sektenproblem hat, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein Problem, was die Verschwörungserzählung angeht, was auch die Radikalisierung angeht. Und das hat absolut sektiererische Züge. Und die Sektenberatungen mittlerweile, die decken beides ab, weil das halt ineinander greift.
Da kommen wir, glaube ich, jetzt auch so zu unserem letzten Abschnitt vielleicht, weil du bist ja nebenbei auch noch tätig, wenn ich das richtig verstehe. Du hast so eine Organisation, glaube ich, mitgegründet in Neuseeland gegen
Die heißt FACT und genau. FACT ist abgekürzt für Fight Against Conspiracy Theories.
Genau.
Super Name, stammt nicht von mir, aber der war gutes Branding.
Sehr gut, genau. Und was du hast es ja gerade jetzt erwähnt, dass da sind ja Verwandtschaften zu und auch das Internet an sich wiederum, du hast vorhin mal Teal Swan einmal kurz erwähnt, ist ja ein klassisches Beispiel für Rekrutierung im Internet, wo also der klassische, man geht gar nicht mehr irgendwo hin in einen Ashram oder irgendwo, wo der Guru mal zu Gast ist, sondern man trifft die Person auf seinem YouTube-Stream und sieht, oh, was ist denn das da, die erzählt mir was und wird dann dadurch sozusagen in die Sekte rekrutiert, ohne dass man jemals die Person in echt gesehen hat. Genau. Also da gibt es ja viele so Überschneidungen, weil auch da viel Verschwörungserzählung mitspielen, gerade bei Teal Swan und so. Vielleicht erzähl da mal so ein bisschen, wie bist du darauf gekommen, diese Gruppe zu gründen und was. Wie ist das?
Also bevor ich die Gruppe mitgegründet habe, hatte ich eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Rabbit Hole Resistance. Und das war, ja.
Super.
Ja, der Name stammt allerdings von mir. Ich finde den auch gut, ja. Das ist ein bisschen aus Verzweiflung passiert, Anfang der Pandemie, und hat sicher was damit zu tun, dass ich mich damals noch so, zwar schon losgelöst hatte, aber noch so einen Blick hatte auf diese Spiri- und Ista-Szene und halt so sah, was diverse Freunde in anderen Teilen der Welt alles plötzlich so, was sie so anfingen zu posten und Leute, zu denen ich auch hochgeschaut habe, dachte ich, wie, was? Der hat jetzt gerade den Link zum Plandemic-Video gepostet und der sagt jetzt das und das über Ivermectin, das kann doch nicht wahr sein. Oder der sagt jetzt Joe Rogan anhören, also oh Gottes Willen. Ja. Und also diese Verzweiflung und Desillusion, die ich dann hatte, diese Ernüchterung zu sehen, oh mein Gott, diese Leute, ich dachte, die haben hier sind irgendwie auf dem tollen Pfad mit Ista, auch wenn sie vielleicht nicht so die Probleme in dieser Organisation erkennen wollen, aber immerhin haben sie vielleicht doch so den Einblick in diese größeren übergreifenden Weltthemen, ja, oder Menschlichkeitsthemen, also das war einfach wie so ein, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, ja. Und das hat mich erschüttert, und dann habe ich gesehen, dass sich das natürlich auch in Neuseeland pflanzt und dass das Länder- und grenzenübergreifend, Entschuldigung, dann habe ich gesehen, dass sich das auch in Neuseeland fortpflanzt, unabhängig davon, ob unsere Grenzen geschlossen waren, denn diese Infodemie, die war halt auch nicht von Jacinda Ardern, konnte die auch nicht eingedämmt werden, obwohl wir das mit dem Virus ganz gut hingekriegt haben. Und das war einfach so ein bisschen so eine Verzweiflungstat, dann diese Facebook-Gruppe zu gründen. Aber was dem noch vorausging, war eine Aktion mit drei anderen Leuten. Zwei davon waren Musiker, einer war Filmemacher. Haben wir gegen ein Festival uns ausgesprochen, also wirklich so ein Call-out gemacht, einen Shitstorm entfacht gegen ein spirituelles Festival namens Luminate in Neuseeland, was auch sehr beliebt ist, auch bei vielen ausgewanderten Deutschen dort. Und die hatten also so Verschwörungstheoretiker und Holocaust-Leugner wie David Icke, ja? Auf ihrer Webseite. Wow. Und haben das auch noch so geschickt noch so gemacht, es ist fast so aus, als ob David Icke beim nächsten Festival dabei sein würde. Oder so. Also die haben wirklich Leute promoted, die höchst problematisch sind. Und da habe ich mich mit anderen zusammengetan. Also es ging nicht von mir aus, aber ich habe denen dann geholfen, weil ich gesagt habe, okay, ich helfe euch mit der Medienarbeit, ich besorge euch eine gute Zeitung, die darüber dann berichtet. Und wir haben ganz viele Stimmen, Unterschriften von Musikern und DJs und Performern gesammelt, um einen offenen Brief an dieses Festival damals zu schreiben und zu sagen, so nicht. Und das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, boah, wir können uns dagegen wehren. Und vor allem das Tolle daran war auch, dass diese Leute alle, wie ich das gemacht habe, wir kamen selber alle so aus der Festivalszene. Ja, das waren eigentlich Leute, denen diese Veranstaltungen wichtig sind. Ja, und die halt nicht wollen, dass die Verschwörungsgläubigen und die Impfgegner und diese ganze Szene komplett übernehmen und alles damit irgendwie auch kaputt machen, was uns da vielleicht auch dran Spaß gemacht hat oder uns auch mal wichtig war und so. Und das war also so eine alternative Gegenbewegung in der alternativen Szene. Ja, und das war genau mein Ding. Und dann haben wir als nächstes dann diese Facebook-Gruppe gegründet. Und daraus hat sich dann, und die wurde also, ist total populär nach wie vor. Das ist so ein bisschen Auffangbecken für alle, die halt auch frustriert waren, was da so abgeht und Gleichgesinnte gesucht haben. Und auch viele Leute so aus der Burner, also der Burning Man-Szene auch in Neuseeland, haben sich da auch immer sehr gut, fand ich, eigentlich aufgestellt, im Gegensatz zu vielen anderen Festivals. Und dann haben sich wieder ein paar Leute aus dieser Rabbit Hole Resistance dann zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen aktivistischer sein. Und dann haben wir die Gruppe FACT gestartet. Und ich habe dann halt lange Medienarbeit auch gemacht im Hintergrund. Das hat jetzt aufgehört, als mein Buch jetzt rausgekommen ist. Da habe ich nun meine eigene Medienarbeit gemacht. Aber es ist eine super Organisation. Mittlerweile sind wir eine eingetragene Charity, wie nennt man das auf Deutsch? Wohltätiger Verein, ja, genau. Muss ich mal so sagen. Ja. Ja. Und auch wir müssen natürlich aufpassen, ne, so, dass wir keine, also wir wollen auch keine charismatische Führungsfigur haben.
Wollte ich gerade sagen, die Fact-Sekte.
Genau, ne, dass man nicht so zur Anti, dass man, genau, dass man
Anti-Sekten-Sekte.
Die Anti-Sekten-Sekte wird. Genau. Aber wir haben wirklich klasse Sachen gemacht, zum Beispiel auch letzten Lokalwahlen, allen möglichen Lokalpolitikern und Leute, die sich auch aufgestellt haben für alle möglichen so School Boards und Medical Boards und Health Boards und so, denen alle, das alles wirklich gut recherchiert, wofür die eigentlich wirklich stehen und welche Organisationen, also welche wir haben wirklich schlimme Organisationen in Neuseeland wie Voices for Freedom oder so, das ist, also wir haben eine starke Querdenker-Szene in Neuseeland und die auch zum Teil sehr rechtslastig ist und sehr faschistisch unterwandert ist, das nimmt sich überhaupt nichts, das ist ein weltweites Phänomen, das ist in Neuseeland leider überhaupt nicht anders. Was traurig ist, was in Neuseeland noch dazu kommt, dass halt leider auch vieles von dem Gedankengut sogar in den Köpfen auch von Maori gelandet ist, also bei der indigenen Bevölkerung, die natürlich wahrscheinlich auch durch Rassismuserfahrung vielleicht auch noch mal mehr traumatisiert oder generell schon nicht sehr staatshörig und autoritätsgläubig ist. Und das sind also dann noch mal so ganz komplexe Themen. Und wir haben viele Leute in unserer Gruppe, die so die Maulwurfarbeit machen, die in den Telegram-Kanälen unterwegs sind und einfach Sachen finden, und die wir dann, also ich dann meistens, war das bisher, der Presse zugespielt haben, gesagt haben, hier, das ist eine Geschichte, wir haben das und das gefunden, guck mal, das wusstet ihr noch nicht, ne? Das ist ein Thema. Und haben da wirklich auch haben offene Briefe geschrieben, haben wirklich gute Aktionen gemacht und das läuft nach wie vor und bin da super stolz drauf auf den kleinen Verein FACT, ja. Und vielleicht war es auch nur so, weil ich musste irgendwas tun. Ich glaube, wenn man, ich habe halt nicht die, das könnte auch nochmal kurz schneiden, wenn ich hier dreimal so mich verhaspel. Ich weiß, wie man mit Verschwörungsgläubigen reden soll. Ich weiß das theoretisch. Ja? Ich kenne die Konzepte, wie man mit denen redet. Genau wie mit
aber du willst sie eigentlich nur am Kragen packen.
Ja, genau. Genau wie Leute in Sekten sind. Aber ich bin nicht gut darin, das umzusetzen. Sag mal so, ich will immer gerne auch recht haben, ich möchte die Leute überzeugen. Ich kann vielleicht nicht lange genug zuhören und mich treibt es dann auch auf die Palme. Wenn dann Schwachsinn gesagt wird, der mich aufregt, dann bin ich nicht die ruhige Zuhörerin, die mit Empathie. Also von daher bin ich wahrscheinlich einfach besser darin, dann solche Dinge zu machen, wie so eine Gruppe mitzustarten und überlasse dann das gute Zuhören und Reden lieber anderen Leuten. Aber das ist auch wichtig. Das kann ich nur wieder betonen. Man muss auch wirklich Empathie und Verständnis haben, bis zum gewissen Grade und seine Energie sich aufspannen, da, wo es im Persönlichen wirklich eine Rolle spielt, weil du wirst natürlich online, auf Social Media niemanden überzeugen können, indem du sagst, das ist doch alles Schwachsinn und hier ist der richtige Link. Man muss das, glaube ich, einmal machen, einfach auch so aus Sorgfaltspflicht, ja, wenn was Falsches da steht, einmal freundlich sagen, stimmt übrigens nicht, das ist die Studie. Und je freundlicher man sagt, so netter man ist, umso mehr kriegt man auch wieder die Bystanders mit ins Boot, die vielleicht sich auch nicht so ganz sicher sind und vielleicht der einen Person glauben, auch der anderen und dann, dadurch, dass aber so nett und freundlich überzeugend gesagt hast, vielleicht landet dann doch was von dem, was du dann da gepostet hast. Und dann wieder aussteigen aus der ganzen Diskussion, denn weißt du alles, ne? Es war verlorene Liebesmühe. Aber da waren wir ja schon vor anderthalb Jahren.
Aber das ist unheimlich gut. Ja. Also ich glaube, gerade hier für unseren Podcast ist das ja auch eine echte Herausforderung, weil wir natürlich auch schon über Verschwörungstheorien gesprochen haben. Wir reden ab und zu auch mal über UFOs und so. Und gleichzeitig
Den ist ja ein bisschen was dran, ne?
Das ist ja gerade im Moment auch wieder sehr aktuell, haben wir jetzt so gar nicht hier drüber gesprochen, müssen wir mal auch einen Podcast bei Gelegenheit machen. Aber das gleichzeitig ist uns natürlich total bewusst, also ich persönlich, seit ich Kind bin, interessiere ich mich für UFOs, Verschwörungstheorien finde ich, seit ich Teenager bin, faszinierend, habe ich immer alles gelesen, fand das immer super. Und das war eine Weile auch total lustig. Ich meine, selbst zu X-Files-Zeiten war das noch was Unterhaltsames, Spaßiges und witzigerweise ja auch viel eher im linken Spektrum angesiedelt, die Verschwörungstheorie. Und diese Wende zum Rechten, die hat mich total schockiert, überrascht und auch irgendwie, also man hat mir fast den Boden ein bisschen unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann zu sehen, was für ein Blödsinn die Leute auch jetzt plötzlich glauben, der ja auch nicht neu ist. Also ich meine, du hast gerade David Icke erwähnt, der ist ja auch schon seit 20 Jahren unterwegs. Ne? Und ist
ja, aber manche Dinge haben aber auch wirklich schon ganz lange antisemitische Traditionen.
Genau, natürlich. Protokoll der Weisen von Zion.
Ich kenne den englischen Begriff.
Ja, ja, genau. Aber das meine ich. Und dann aber gleichzeitig immer noch zu gucken ich sage das deshalb, weil das trifft ja auch das Thema Sekten zu. Ja. Und das ist vielleicht auch so der Abschluss vielleicht für heute, weil wie kann man denn noch, ich sag mal, in irgendeiner Form sich mit diesen Themen beschäftigen, ohne dass man entweder Verschwörungstheoretiker, Querdenker oder Mitglied einer Sekte wird. Weil das Kind mit dem Badewasser auszuschütten, finde ich auch blöd. Ja. Aber ich habe noch keine richtige Lösung. Hast du vielleicht so noch irgendwie für uns einen Tipp, wie
Ich habe nicht den goldenen Tipp, aber ich denke, wir müssen einfach das weitermachen, was wir machen, nämlich Aufklärung betreiben, die guten Leute unterstützen, dafür sorgen, dass die schlechten Leute endlich mal abtreten, ja. Und wirklich schaffen, dass man in dieser Szene, in diesen Bewegungen neue, also wokere, bessere Leute findet. Und die gibt es ja, die identifiziert und denen, ach man, dann ist natürlich die Frage, und was machen die dann in zehn Jahren? Ne?
Ja.
Auch alle mal gut angefangen und dann kriegen sie zu viel Zuspruch. Aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht den Geheimtipp. Und ich.
Verdammt.
Ich meine, ich weiß, ne? Genau. Es ist, was du vorhin auch schon gesagt hast, die Unschuld ist ein bisschen weg, ne? Ja. Wenn du einmal da so hinter die Kulissen geguckt hast und es gibt, wir reden ja auch von, es gibt Verschwörungstheorien und es gibt gefährliche Verschwörungstheorien. Das Problem bei den nicht so gefährlich ist natürlich, dass sie oft so eine Art Einstiegsdroge sind. Ja? Ob du nun glaubst, dass die Erde flach ist oder nicht, macht jetzt wahrscheinlich nicht so viel aus. Aber mittlerweile weiß man auch, dass es unter den Flat Earthern auch sehr viel rechtes Gedankengut gibt und auch sehr viele Anti-Vaxxer gibt. Und das ist natürlich eine Gefahr. Es hat wiederum Auswirkungen, direkte Auswirkungen. Und je mehr du natürlich bestimmte Dinge schon von vornherein glaubst, dass die alle nicht, ne, oder wenn dass die Mondlandung gefaked war oder so, tut jetzt eigentlich keinem weh, ob du das glaubst oder nicht. Aber das macht dich auch wieder empfänglicher für durchaus gefährliche Verschwörungstheorien. Ja. Und das ist die Frage, wo zieht man die Grenze? Soll man den Leuten das immer vorschreiben, was sie glauben dürfen, was nicht? Eigentlich wollen wir ja nicht, wir wollen ja eigentlich nicht mehr Kontrolle. Wir wollen doch nicht alles noch mehr reglementieren. Deshalb ist das für mich auch nach wie vor so ein Dilemma, was du sagtest mit den Kursen. Ja? Wollen wir jetzt alles immer noch stärker reglementieren? Ich bin ein freiheitshungriger, rebellischer Mensch, der sich nichts gerne vorschreiben lässt. Ja? Und dennoch plädiere ich hier sehr für, Dinge müssen besser gemacht werden. Und dazu braucht es manchmal bessere Strukturen und irgendwelche Gremien und Berufsverbände oder was auch immer, die das kontrollieren oder in irgendeiner Weise. Und vor allem besseren Journalismus. Ja, einfach,
ich glaube auch, also Aufklärung hattest du ja gerade erwähnt. Also ich glaube, ich meine, das versuchen wir ja auch, indem wir halt, also wir haben ja auch ein Publikum, die sich, sagen wir mal, für diese Themen interessieren. Und einfach nur mal darauf hinweisen, es gibt halt auch diese Seite, ne? Es gibt es es gibt diese Fallstricke und gleichzeitig natürlich jetzt nicht zu sagen, was weiß ich, Yoga, Spiritualität ist Bullshit. Soweit gehe ich persönlich nicht. Es gibt ja auch Leute, gerade Sektenaussteiger, die dann sehr schnell Atheisten werden und so. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber gleichzeitig sehe ich eben diese ganzen Gefahren und dadurch ist das Problem da. Was macht man jetzt?
Das ist ein Problem und gleichzeitig möchte ich auch nicht den Mainstream schönreden.
Nee, natürlich nicht.
Ich meine, ich habe im Vorgespräch schon das Gefühl bekommen, also wir sind alle für Dinge offen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer so dem Mainstream entsprechen. Und ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen, dass ich das alles irgendwie nicht darf und nicht ausprobieren darf, mich dafür nicht interessieren darf. Also der Mainstream hat jetzt auch nicht alle Antworten und auch die Psychotherapie hat dazugelernt und vielleicht in 20 Jahren wissen wir auch vieles, was uns vielleicht jetzt so als das Nonplusultra an Konsens oder an was auch immer oder an Trauma informiert hat, vorgebetet wird. Vielleicht hinterfragen wir das in 10 Jahren auch wieder. Also es muss auch erlaubt sein, Sachen zu hinterfragen. Aber das ist genauso dieser Balance. Ne? So dieses, ich hätte vor der Pandemie immer noch gesagt, ja, question everything. Das war mein Mantra, question everything. Und dann hast du die Querdenker und alle und das ist genau das, was sie sagen. Ja, wir glauben an nichts. Wir sind doch die Kritischen. Wir hinterfragen doch alles. Mhm. Ja? Und das, wie kommt man aus dieser Schleife wieder raus? Ja? Dass wir open-minded bleiben, dass wir uns auch die Freiheit nehmen, auch Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht immer alle genau geregelt sind, oder dem Durchschnittsbürger einmal eins Leben entsprechen, und trotzdem nicht so abrutschen in das, was wir jetzt 2 Wochen lang hier uns von,
So lange kommst du mir auch schon.
Zwei Stunden von allen Seiten angeguckt haben. Ne?
Ja. Aber mich würde jetzt wirklich zum Abschluss wirklich noch interessieren, wie machst du das jetzt ganz persönlich? Ganz persönlich, wie gehst du mit Medien um und gerade mit Verschwörungstheorien? Da kann man ja gerne mal so richtig tief eintauchen. Aber wie gehst du damit um mit dieser, ich meine, gerade auch jetzt die Recherche zu deinem Buch selber, das macht ja nicht gute Laune, wenn man das liest. Wie gehst du da, wie schützt du dich da selber?
Warte mal, das sind doch 2 verschiedene Sachen. Oder was meinst du jetzt? Ich habe ja mit Verschwörungstheorien selber nicht so viel zu tun. Oder was meinst du jetzt?
Ja, aber vor was schützen? Ich meine jetzt, vor diesem
ganzen Sektenthema.
So ja, vor diesem ganzen Sektenthema. Weil das sind ja, ich finde das Thema super interessant und ich würde auch unheimlich gerne dein Buch lesen. Aber das ist ja nichts, also ich weiß schon, okay, ich bin hinterher schlauer, auf jeden Fall. Aber ich werde wahrscheinlich keine gute Laune haben. Das macht mir
es könnte dich
Unbehagen.
Vielleicht, es könnte Verstehst dich vielleicht so, auffühlen. Und du, also ich weiß, was du meinst.
Und sind so viele Einflüsse sind auf dich zugekommen. Wie gehst du da mit? Wie grenzt du dich davon ab selber? So persönlich
leider,
jetzt?
Leider nach wie vor wahrscheinlich nicht gut genug. Bei meiner Centerpoint-Recherche, von der ich euch ganz am Anfang erzählt habe, habe ich das halt überhaupt nicht gut hingekriegt. Ich habe mich nicht gut genug abgegrenzt. Ich habe daraus aber auch meine Lehre gezogen. Ich werde mir sicher nicht so schnell nochmal ein so großes und schweres Thema als Recherche vornehmen. Auf der anderen Seite kommen aber auch immer wieder Leute auf mich zu. Ja? Mhm. Und es gibt auch immer wieder Themen, die mich reizen. Also ich bin in der glücklichen Position, dass ich jetzt vielleicht meinen Einfluss so nutzen kann über diese Themen, vor allem wie jetzt hier vor allem viel sprechen kann, so diese Aufklärungsarbeit machen zu können, ohne immer die ganz direkte Recherche mit Überlebenden, mit Opfern und so zu machen, weil das ist echt, ich hoffe aber, dass es mehr Leute tun und ich unterstütze diese Leute und ich vermittle auch immer viel zwischen Opfern und Journalistinnen und bin da wirklich sehr passioniert, aber ich kann vor allem auch als Freiberufliche nicht immer diese Riesenrecherche mehr leisten. Also da habe ich mich wirklich auch ein bisschen verhoben, verbrannt. Aber ich glaube, ich habe viel Einblick darüber, wie man das besser machen kann, diese Recherche. Und das gebe ich dann oft noch weiter, dieses Wissen. Und ich berate auch Leute, die gerne gerne öffentlich werden wollen mit ihrer Geschichte oder vermitteln die mit Buchprojekten an Agenten oder an andere Medien und so. Also ich bin so ein bisschen wie so eine unbezahlte Medienberaterin, was dieses ganze Sektenthema angeht und plädiere halt auch für besseren Sektenjournalismus. Aber ich habe manchmal auch so Momente, wo vielleicht, wenn ich gerade erschöpft bin oder es ist spät abends oder ich habe es mir so mit vielen Dingen gerade so durch, dass ich denke so, fast wie so ein Widerwillen. Denkst du, ach Gott, dieses ganze Thema, diese ganzen Gruppen, diese ganzen Leute, da merke ich dann auch, okay, wenn das so ist, dann muss man mal ein bisschen was anderes machen für ein paar Tage, mich mit ganz anderen Sachen beschäftigen und auch keine Dokus dazu gucken und auch nicht in den einschlägigen Social-Media-Gruppen dazu lesen, ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann ich mich da auch wieder gut reinhängen. Also es muss einfach nur die Balance finden und dann geht das auch.
Hast du denn Pläne für die Zukunft? Anderes Thema. Also ich meine, hast du denn schon eine Idee, was du jetzt als nächstes vielleicht recherchieren möchtest? Oder kannst du das noch nicht sagen? Willst du das noch gar nicht sagen?
Also ich bin im Hintergrund durchaus mit daran beteiligt, also mit AktivistInnen in Neuseeland, da Sachen anzuschieben. Mhm. Es gibt noch keine Sektenberatungsstelle in Neuseeland.
Okay.
Das fände ich super, wenn das passieren würde. Gleichzeitig, also aus besagten Gründen gerade eben, möchte ich mich auch nicht rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigen und bin also mir auch so jemand, die Sachen anstößt und dann lasse ich es aber auch dann lieber andere wieder weitermachen, wie mit Fact zum Beispiel oder so. Mal schauen, also ich habe noch einiges vor. Mein Buch kommt nächstes Jahr in den USA auch raus. Ich werde sicher noch viele Talks dazu geben. Mhm. Ich mache eine Veranstaltung oder ich habe eine Veranstaltung, die heißt How Not to Start a Cult, wo ich so 2 Stunden lang rede.
Die gibt es auch bei YouTube.
Gibt's da werden auch auf wir YouTube.
Hinverlinken. Danke. Ich habe die auch gesehen, danke. Die ist super. Solltet ihr auf jeden Fall auch gucken.
Das mache ich jetzt auch demnächst nochmal in Neuseeland und werde das auch bei einem Festival in Sydney nächstes Jahr machen. Also ich möchte gerne so ein bisschen auch touren mit diesem bisschen Wissen, was ich habe und diesen Einflussmöglichkeiten. Und natürlich kommen auch immer wieder Geschichten auf mich zu. Das ist jetzt schon der Fall. Da muss ich einfach nur gucken, so wie, wann mache ich die und kann ich, ich will den Leuten auch nicht so viel versprechen, aber ich sehe, dass da ein unheimlicher Bedarf ist, auch von Leuten gehört zu werden und ihre Geschichten rauszukriegen. Ich habe jetzt auch in Berlin mich gerade getroffen. Entschuldigung. Der Frosch im Hals zum Abschluss.
Wir haben es gleich geschafft.
Cool. Ich habe mich jetzt auch in Berlin getroffen mit Ehemaligen aus der Otto-Mühl-Kommune. Die waren bei meinem Talk dort gewesen, bei der Taz. Und dann habe ich mich noch mal ein paar Tage später mit denen getroffen. Das waren sowohl erste wie zweite Generation. In einem Fall sogar Vater und Tochter und eine Mutter und dann noch mal eine andere Frau, die als Kind da drin war. Super bewegend. Und solche Sachen machen mir auch echt Spaß. Dann auch so eine ich bin eine unheimliche Networkerin. Und dann auch Leute zu vermitteln oder zu gucken, was man vielleicht mal bei Konferenzen auch präsentieren kann dazu. Also das wird mich schon noch eine Weile umtreiben. Mhm. Aber ob da jetzt wieder ein Buch entsteht oder so, ich glaube, das Sektenbuch habe ich jetzt erstmal geschrieben und das lebt jetzt noch ein bisschen weiter, weil es berührt und erreicht viele Leute und da möchte ich auch das meiste daraus machen, solange ich kann. Und dann gibt es sicher auch wieder mal ein neues Thema. Ich glaube, es ist nicht die nächsten 10 Jahre mein einziges Thema sein wird.
Wir sind gespannt.
Ja. Ja, wenn jetzt Leute noch was über dich wissen wollen, wo können sie da hingehen? Gibt es eine Website, soweit ich weiß?
Ja, rat mal, wie die heißt.
Lass mich raten.
www.ankerichter.net.
Ja, da kann man alles.
Also net wie nicht wie lieb, sondern N-E-T.
Genau, genau, mit einem T. Ja, da kann man alles nachlesen über dich und deine Projekte, deine bisherigen Bücher, Artikel und so weiter und so fort.
Ist da alles drauf.
Genau, und wir verlinken eben auch zu den diversen YouTube-Sachen, also deinen Auftritt bei der Taz vor einer Woche oder wann war das? Den gibt es ja auch online, auch sehr spannend. Und ich glaube, damit haben wir es fast geschafft. Oder haben wir es geschafft?
Ich glaub, wir sind durch.
Gibt es doch irgendwie, wir sind durch im doppelten Sinne. Ne?
Das war der Trip, ne?
Das war der Trip. Ja, das Buch. Das war der Cult-Trip. Das sollten wir am Ende noch erwähnen. Also haben wir jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt, auch in der Anmoderation. Also Cult Trip von Anke Richter. Das Buch ist bei HarperCollins raus. Gibt es auf jeden Fall bei Amazon zu bestellen.
Oh, es gibt es auch im Taz-Shop.
Im Taz-Shop gibt es das auch. In Berlin. Ja, dann kauft es mal lieber da.
Ich leihe es gerade noch an. Vielleicht wissen wir es dann noch in den nächsten Wochen, dass es auch noch in anderen englischsprachigen Buchläden in Berlin gibt. Aber zumindest in Berlin kann man sich es im Taz-Shop kaufen.
Ach, das ist super, genau. Ja. Und als Kindle gibt es natürlich auch und vielleicht dann ja auch eine deutsche Version. Wenn das soweit ist, dann werden wir auf jeden Fall nochmal mit dir in irgendeiner Form sprechen oder auch einfach den diese Podcast-Doppelfolge nochmal online stellen, weil ich glaube, dann wird es auch nochmal viel mehr Leute interessieren, weil ja, die Sprachbarriere, von der du vorhin gesprochen hast, die ist ja auch leider bei Büchern dann da. Und ich war auch total überrascht, als ich das erste Mal auf dieses Buch gestoßen bin, war ich auch total irritiert, weil ich dachte, das gibt es bestimmt schon auf Deutsch und habe das dann gesucht, weil ich lese immer gerne die Originalsprache und ich habe dann gesehen, Anke Richter ist eine Deutsche, die hat das. Und dann erst nach und nach kam ich drauf, ach nee, die lebt ja in Neuseeland und okay, dann gibt es das wohl nur auf Englisch, komisch. Und,
komisch.
Ja, und dann habe ich
schreibe halt mittlerweile fast mehr auf Englisch als auf Deutsch.
Ja,
ne?
Das kann aber, ich mir denken, ne, wenn du schon so lange lebst.
Aber ich denke mir, wenn ich es geschafft habe, das als Deutscher auf Englisch zu schreiben, kann man es auch als Deutscher auf Englisch lesen, vielleicht.
Es ging sehr gut.
Aber ich glaube, also, es ist nicht zu kompliziert verfasst.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Die Sprache ist lesbar.
Ja, super. Gut, dann also jetzt nochmal herzlichsten Dank. Das war total super. Also ich fand das eine fantastische Doppelfolge wird sein.
Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
Ich danke euch beiden.
Und also, viel Glück
gut durchgeschlagen mit mir.
Toi, toi, toi. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
Bis zum nächsten Mal wieder in Köln.
Yeah.
Toll, danke euch.
Wir kommen aber auch gerne nach Neuseeland.
Genau, das, okay, das wäre doch mal ein Deal.
Okay.
Ja.
Wenn uns in die Gegend verschlägt, ist ja quasi auf dem Weg zum Nirgendwo.
Dritte Episode Neuseeland.
Ja, viel mehr für nach Om, vielleicht auch nach Neuseeland.
Deal.
Genau. Super.
Klasse, danke.
Ciao.
Ciao.
So, das war ja ein Epos.
Ein Epos, ein Podcast epischen Ausmaßes und aber auch
unser Ben Hur, unser Oppenheimer.
Ja, unser Oppenheimer. Nein, das können wir nicht sagen.
Nee.
Oppenheimer.
Stimmt, über Oppenheimer bist du eingeschlafen.
Ja, nicht nur ich. Aber
das ist nichts für Oppenheimer.
Entschuldigung. Genau. Nein, aber es war ein super interessantes Thema. Also man kann uns ja vieles vorwerfen, aber dass wir das Thema Sekten nicht jetzt gut abgedeckt haben, das ist ja wohl evident.
Ne? Ja, da müssen wir als nächstes über das Thema Sekt mal reden.
Oh, ja, ganz genau.
Okay, es ist spät am Tag.
Ja, ja.
Okay, nein, aber ich hoffe trotz alledem, ihr interessiert euch auch für dieses Thema ein bisschen, denn ich glaube gerade, wenn man auf der Suche nach Om ist, wenn man auf dem Weg nach Om ist, gibt es sehr viele Fallen, die einem auf dem Weg begegnen können, wo man doch in, ich sag mal, zumindest sektenähnliche Strukturen sehr leicht geraten kann. Und deswegen featuren wir das ja hier auch und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, aber jetzt auch erstmal ein kleines Päuschen, was das betrifft.
Genau.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte bei iTunes eine positive Review oder gebt uns da viele Sterne. Das freut uns immer und das macht auch die Aufmerksamkeit natürlich oder hilft der Aufmerksamkeit auf unseren Podcast. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen, das hilft uns auch. Ihr könnt uns Feedback, Fragen, Lob, Kritik etc. schicken auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, per E-Mail, bei Twitter, bei Instagram. Da sind wir bei Twitter bei VWFNO und bei Instagram bei VWFNOM. Und sonst einfach ein bisschen viele Wege für nach Om googeln, dann findet ihr unsere Website. Roland@modo23.com ist die Website, die E-Mail, Entschuldigung. Ja, und ich glaube, damit ist eigentlich alles Wichtige gesagt. Falls ihr noch nicht das Buch gelesen habt, übrigens von Anke, Cult Trip, dann möchten wir euch das auf jeden Fall sehr ans Herz legen.
Genau.
Also natürlich nur, falls euch das Thema interessiert, es ist extrem gut geschrieben. Es ist ein bisschen hart, habt ihr ja auch gehört. Erwähne ich ja, glaube ich, auch im Gespräch mit Anke.
Ja.
Also ein paar ziemlich harte Geschichten drin. Aber das braucht man auch. Muss man auch hören, weil sowas passiert halt leider in solchen Gruppen und nicht nur nicht selten leider.
Ja.
Deswegen, also Cult Trip bei HarperCollins im Moment nur in der englischen Version erhältlich, aber hoffentlich bald auch die deutsche Übersetzung. Wenn es soweit ist, sagen wir euch natürlich Bescheid.
Genau, Bescheid. Genau. Und ich finde, was das Buch auch super macht, das ist, dass man auch mal so ein bisschen hinter diesem Klischeebild von Sekten, weil man hat ja immer so ein Klischeebild auch. Und Sekten können viele, viele Formen haben. Also von daher
auf jeden
ist das
Fall
absolut.
Ach so, wir werden wahrscheinlich schon in nächster Zeit nochmal drüber sprechen. Wir hatten ja kurz schon mal erwähnt, dass ja bei Netflix demnächst diese mehrteilige Dokumentation How to Become a Cult Leader, glaube ich, ist es, ausgestrahlt wird. Und die gucken wir uns natürlich an. Und ich denke, da werden wir auch nochmal ganz kurz reden. Weil ich glaube, das könnte nochmal sehr interessant sein.
Auf jeden Fall.
Drüber zu sprechen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere Themen. Die Links zu den Shownotes beziehungsweise die Links zu Ankes Website, Ankes Buch, Ankes Vorträgen, wie immer, auf unserer Website bei den Shownotes. Und ich denke mal, dann möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
und tschüss.